From the conference center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priesterversammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Trägern des aaronischen Priestertums aus Pfählen in West Jordan.
Dieter F. Uchtdorf,
zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, leitet diese Priestertumsversammlung. Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit in das Tabernakel, die Assembly Hall, das BYU Marriott Center, die Missionarschule in Provo und an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Für den Gesang in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Trägern des aaronischen Priestertums aus Pfählen in West Jordan in Utah unter der Leitung von Neil Hendrickson mit Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Dennis B. Neunschwander, der heute als 70er entlassen wurde.
Unser himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir heute Abend hier auf der ganzen Welt vereinigt sein dürfen als Priestertumsträger. Wir bitten darum, dass wir durch deinen Geist geführt sein können und erbaut und gestärkt werden können durch die Führer, die du uns gegeben hast. Wir bitten darum, dass du uns hilfst, die Dinge anzuwenden, die wir heute lernen und die dort anwenden, wo wir aufgefordert sind zu dienen. Wir bitten dich, die Brüder und Schwestern zu segnen, die im Moment in militärischen Einsätzen sind. Wir bitten dich, dass du ihre Gebete erhörst und die ihrer Familien, die für Frieden beten, die in schwierigen und gefährlichen Abschnitten dieser Welt leben. Wir bitten dich auch als Priestertumsträger, dass wir Friedensstifter sein können, wo immer wir sein mögen, so dass wir unseren Dienst in deinem Sinne ausführen können. Wir opfern unsere Herzen, unsere Gedanken dieser Versammlung und sagen es im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Der Chor singt nun das Lied »Wie schön die Stund«. Nach diesem Lied spricht Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel zu uns. Nach ihm hören wir von Elder Walter F. Gonzalez von der Präsidentschaft der 70er. Ihm folgt Elder John Juan Choi von den 70ern.
Oh. It's a wonderful sight to see all of you fathers.
Es ist ein wunderbarer Anblick, wie Sie, die Väter, hier Schulter an Schulter mit Ihren Söhnen sitzen, um die Worte des Herrn zu vernehmen und Rat von den Generalautoritäten zu erhalten. Es ist immer schön, mit den Brüdern im Priestertum vereint zu sein, aber es ist etwas Besonderes, die Väter gemeinsam mit ihren Söhnen hier zu sehen. Das führt uns bildlich zwei der machtvollsten Elemente unseres Glaubens vor Augen, das Priestertum und die Familie. Das Priestertum ist die göttliche Macht, durch die Familien für immer gesiegelt werden. Alles im wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi, so auch die heiligen Handlungen des Tempels, ist darauf ausgerichtet, dass einzelne Familien Teil der ewigen Familie Gottes werden. Ich möchte heute den Vätern und Söhnen sagen, wie sie miteinander sprechen sollten. Keine Beziehung lässt sich mit der vergleichen, die es zwischen Vater und Sohn geben sollte. Diese Beziehung kann eine der lohnendsten und schönsten im Leben sein und großen Einfluss darauf haben, was aus einem Jungen und einem Vater wird. Mir ist klar, dass einige von euch jungen Männern keinen Vater haben, mit dem ihr diese Art Gespräche führen könnt. Und einige von den Männern hier haben keinen Sohn oder sie haben ihn durch Unfall oder Krankheit verloren. Vieles, was ich sagen werde, gilt jedoch auch für Onkel, Großväter, Priesterführer und andere Vertrauenspersonen, die manchmal in diese wichtige Vater-Sohn-Beziehung einspringen. Wir befinden uns alle auf einer Reise. Die Väter sind auf dem Weg zwar schon etwas weiter, aber das Ziel hat noch keiner von uns erreicht. Wir alle arbeiten gerade daran, wer wir eines Tages sein werden. Vater und Sohn können einander ganz entscheidend dabei helfen, das Bestmögliche aus sich zu machen. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist nie vollkommen. Das, was ich Ihnen heute ans Herz legen möchte, ist Ihnen jedoch möglich, wenn Sie sich nur anstrengen. Junge Männer, ihr seid eures Vaters Stolz und Freude. Er sieht eine vielversprechende Zukunft in euch und erhofft sich eine bessere Version seiner selbst. Er freut sich, wenn ihr Erfolg habt. Eure Sorgen und Probleme sind auch seine Sorgen und Probleme. Väter, Sie sind für Ihren Sohn das wichtigste Vorbild an Männlichkeit. Sie sind seine bedeutendste Vertrauensperson und, ob Sie es glauben oder nicht, auf unzählige Weise sein Held. Ihre Worte und Ihr Beispiel haben großen Einfluss auf ihn. Heute möchte ich euch jungen Männern drei einfache Vorschläge machen, wie ihr die Beziehung zu eurem Vater voll und ganz auskosten könnt. Dann möchte ich den Vätern drei Vorschläge machen, wie Sie mit Ihrem Sohn umgehen und sprechen sollten. Ihr Träger des aaronischen Priestertums, ich glaube, wenn ihr diese drei Vorschläge befolgt, werdet ihr euch mit eurem Vater besser verstehen als momentan. Erstens, vertraut eurem Vater. Er ist nicht vollkommen, aber er hat euch sehr lieb und würde nichts tun, was nicht zu eurem Besten ist. Redet mit ihm. Erzähl ihm, was ihr denkt, was ihr fühlt, eure Träume und Ängste. Je mehr er über euch weiß, desto besser kann er eure Sorgen verstehen und euch gute Ratschläge geben. Wenn ihr eurem Vater vertraut, dann spürt er diese Verantwortung und strengt sich noch mehr an, euch zu verstehen und zu helfen. Er als euer Vater hat das Recht, Inspiration für euch zu empfangen. Sein Rat kommt von Herzen, denn er kennt euch und hat euch lieb. Mehr als alles andere möchte er, dass ihr glücklich und erfolgreich seid. Warum also solltet ihr ihm nicht vertrauen? Jungs, vertraut eurem Vater. Zweitens, zeigt Interesse an eurem Vater. Fragt ihn über seinen Beruf, seine Interessen und Ziele aus. Wie hat er sich für seinen Beruf entschieden? Was hat er gemacht, als er in eurem Alter war? Wie hat er eure Mutter kennengelernt? Wenn ihr mehr über ihn erfahrt, werdet ihr merken, dass ihr durch seine Erfahrungen auch sein Verhalten viel besser verstehen könnt. Beobachtet euren Vater. Achtet darauf, wie er eure Mutter behandelt. Achtet darauf, wie er seine Berufung in der Kirche erfüllt. Achtet darauf, wie er mit anderen Leuten umgeht. Ihr werdet staunen, was ihr alles über ihn erfahrt, indem ihr ihn einfach beobachtet und ihm zuhört. Überlegt euch, was ihr noch nicht über ihn wisst, und fragt ihn danach. Eure Liebe, Bewunderung und euer Verständnis werden durch das, was ihr erfahrt, zunehmen. Jungs, zeigt Interesse an eurem Vater. Drittens, bittet euren Vater um Rat. Seien wir einmal ehrlich. Er wird euch sowieso Rat erteilen, ob ihr ihn wollt oder nicht. Aber es funktioniert doch viel besser, wenn ihr ihn darum bittet. Bittet ihn um Rat, was das Leben in der Kirche, den Unterricht, Freunde, die Schule, Verabredungen, Sport oder andere Hobbys betrifft. Bittet ihn um Rat zu eurer Kirchenberufung, zur Missionsvorbereitung und zu Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Man erweist jemandem kaum größere Achtung, als wenn man ihn um Rat bittet, denn damit sagt man ihm eigentlich: Ich bin dankbar für das, was du weißt, und für deine Erfahrungen, und ich schätze deine Ideen und Vorschläge. Für einen Vater ist es großartig, so etwas von seinem Sohn zu hören. Ich habe festgestellt, dass ein Vater, den man um Rat bittet, sehr bemüht ist, gute, vernünftige und nützliche Ratschläge zu geben. Wenn ihr euren Vater darum bittet, profitiert nicht nur selbst davon, sondern ihr tragt dazu bei, dass er noch ein wenig motivierter ist, ein besserer Vater und Mann zu sein. Er denkt gründlicher darüber nach, was er euch nahelegen möchte, und bemüht sich, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Junge Männer, bittet euren Vater um Rat. So, jetzt sind die Väter an der Reihe. Ich möchte besprechen, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Sohn verbessern können. Sie werden feststellen, dass die drei Vorschläge, die ich Ihnen unterbreite, mit denen, die ich Ihren Söhnen gemacht habe, etwas zu tun haben. Das ist kein Zufall. Erstens, Väter, hören Sie Ihrem Sohn ganz genau zu. Stellen Sie die richtigen Fragen und hören Sie zu, was er Ihnen sagt, wenn Sie etwas Zeit miteinander verbringen. Sie müssen wissen, nicht einfach nur vermuten, was im Leben Ihres Sohnes geschieht. Gehen Sie nicht davon aus, Sie wüssten, wie er sich fühlt, nur weil Sie auch einmal jung waren. Ihr Sohn lebt in einer ganz anderen Welt als Sie zu Ihrer Jugendzeit. Wenn er Ihnen berichtet, was ihn im Moment beschäftigt, müssen Sie ihm genau zuhören, ohne gleich zu urteilen, damit Sie begreifen können, was er denkt und was er gerade durchmacht. Finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert. Manche Väter gehen mit ihrem Sohn angeln oder zu einer Sportveranstaltung. Andere fahren einfach im Auto umher oder arbeiten gemeinsam im Garten. Bei einigen ist der Sohn für ein Gespräch offen, ehe er abends schlafen geht. Tun Sie das, was für Sie am besten funktioniert. Eine enge Beziehung zu Ihrem Sohn sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Jeder Vater muss mindestens einmal im Monat ein zielgerichtetes, gutes Gespräch mit seinem Sohn führen, bei dem man ganz konkret über Schule, Freunde, Gefühle, Videospiele, SMS-Schreiben, Würdigkeit, den Glauben und das Zeugnis redet. Wo und wann das geschieht, ist weit weniger wichtig, als dass es geschieht. Und es ist so wichtig, wie das Zuhören. Denken Sie daran, wenn Sie 90% der Zeit reden, führen Sie kein Gespräch. Fragen Sie, so oft es sich in einem Gespräch unterbringen lässt, was Ihr Sohn fühlt und denkt. Fragen Sie, wie gefällt dir das, was du in diesem Schulfach lernst? Was denkst du darüber, was dein Freund gesagt hat? Was bedeuten dir dein Priestertum und die Kirche? Sie müssen aber nicht bei jedem dieser Gespräche jedes Problem gleich lösen. Meistens ist es am besten, wenn sie einfach zuhören. Ein Vater, der mehr zuhört als redet, wird feststellen, dass sein Sohn mehr davon berichtet, was ihn wirklich beschäftigt. Väter, hören Sie Ihrem Sohn zu. Zweitens, beten Sie mit Ihrem Sohn und für Ihren Sohn. Geben Sie ihm Priestertumssegen. Wenn er Angst vor einer wichtigen Prüfung oder einem anderen bedeutenden Ereignis hat, hilft ihm ein Segen von seinem Vater ganz sicher. Besondere Anlässe wie das neue Schuljahr, der Geburtstag oder die ersten Verabredungen können eine gute Gelegenheit bieten, Ihren Sohn im Namen des Herrn zu segnen. Wenn Sie gemeinsam beten und einander Zeugnis geben, kommen Sie sowohl einander als auch dem Herrn näher. Ich weiß, dass viele von Ihnen darunter leiden, dass Ihr Sohn sich auf Abwegen befindet und in der Welt umherirrt, genau wie auch Alma und Mosia sich um ihre Söhne sorgten. Lassen Sie nichts unversucht, um in der Familie eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten. Geben Sie nie auf, auch wenn Sie nichts weiter tun können, als inständig für Ihren Sohn zu beten. Dieser wertvolle Mensch wird für immer Ihr Sohn bleiben. Väter, beten Sie mit Ihrem Sohn und segnen Sie ihn. Drittens, sprechen Sie mit Ihrem Sohn auch über heikle Themen. Sie wissen, wovon ich spreche. Gespräche über Drogen, Alkohol, die Gefahren der heutigen Medien, das Internet, virtuelle Welten, Pornografie und über Würdigkeit im Priestertum, Achtung vor Frauen und sittliche Reinheit. Sie sollen mit Ihrem Sohn nicht nur über solche Themen sprechen, aber bitte meiden Sie sie auch nicht. Ihr Sohn braucht Ihren Rat, Ihre Führung und Ihre Meinung bezüglich dieser Themen. Wenn Sie über etwas so Wichtiges miteinander sprechen, wird auch Ihr Vertrauen zueinander wachsen. Es ist mir besonders wichtig, dass wir mit unseren Söhnen offen und deutlich über Sexualität sprechen. Ihr Sohn wächst in einer Welt auf, die es begrüßt und damit prahlt, wenn auch junge Leute nach Belieben und bedenkenlos miteinander schlafen. Ihr Sohn wird all den aufdringlichen sexuellen Bildern, Botschaften und Verlockungen um ihn herum nicht einfach entgehen können. Die Väter und Führer der Kirche müssen offen und häufig lehren und klarstellen, wie ein junger Priestertumsträger damit umgehen muss. Äußern Sie sich positiv, wie wundervoll und schön sexuelle Intimität ist, wenn man sie innerhalb der vom Herrn festgelegten Grenzen ausübt, also auch im Rahmen der Tempelbündnisse und des ewigen Ehebundes. Studien belegen, dass ein wahlloses Sexualverhalten am ehesten gebremst wird, wenn man eine gesunde Einstellung hat, bei der Intimität auf aufrichtiger Hingabe und reifer Liebe verbunden sind. Väter, wenn Sie mit Ihrem Sohn noch nicht über diese Themen gesprochen haben, dann holen Sie das schnell nach. Zum Schluss möchte ich mich an die zurückgekehrten Missionare richten. Alles, was ich heute gesagt habe, gilt auch für Sie. Vertrauen Sie Ihrem Vater. Sie können ihm näher stehen als je zuvor, unabhängig davon, wie Ihre Beziehung zueinander vor der Mission war. In den nächsten Jahren treffen Sie die wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens. Neben Ihrem Gebet zum himmlischen Vater kann Ihnen der Rat Ihres irdischen Vaters bei den Entscheidungen in Bezug auf Ausbildung, Beruf und Ehe helfen. Die wichtigste Entscheidung, die Sie jemals treffen werden, ist, die richtige Frau im Tempel zu heiraten. Niemand soll diese wichtige Entscheidung überstürzt treffen, aber jeder zurückgekehrte Missionar soll daran arbeiten. Halten Sie sich dort auf, wo Sie gute Freunde kennenlernen. Gehen Sie auf Verabredungen. Abhängen funktioniert nicht und reicht nicht aus. Das Werben scheint eine verloren gegangene Kunst zu sein. Entdecken Sie es neu. Es funktioniert wirklich. Fragen Sie Ihren Vater. Er weiß Bescheid. Irren Sie nicht auf die Wege der Welt ab. Wahren Sie stattdessen die Würde und den Geist Ihrer Mission. Die Kirche braucht künftig Führer wie Sie. Väter, die drei Vorschläge, die ich Ihnen gerade gemacht habe, gelten genauso für die Beziehung zu Ihrem Sohn, der von Mission zurückgekehrt ist. Hören Sie ihm zu und kommen Sie ihm durch regelmäßige, zielgerichtete Gespräche näher. Führen Sie tiefgehende Gespräche über seine Gefühle und Bedürfnisse. Beten Sie mit ihm und segnen Sie ihn, damit er wichtige Entscheidungen für seine Zukunft treffen kann. Ich bin dankbar für meine Söhne und für die Söhne meiner, für die Schwiegersöhne, die ich habe. Ich kann Sie nur bitten, dass Sie Ihre Söhne segnen, damit wir das Priestertum ehren und einander lieben, indem wir unsere Beziehung zueinander zu einer der großen und ewigen Prioritäten machen. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren lehrte eine besondere Gruppe würdiger Priestertumsträger mit großer Macht und Vollmacht. Einer von ihnen war so machtvoll, dass es unmöglich war, seinen Worten nicht zu glauben. Diese Priestertumsträger halfen den Menschen, mehr über den Erretter und seine Lehren zu erfahren und glücklich zu werden. Durch ihre Lehren und ihr Beispiel bewegten sie die Menschen zu einer mächtigen Wandlung im Herzen. Wir wissen, dass sich Tausende von ihnen taufen ließen und gelobten, bis ans Ende auszuharren. Ich spreche von den großartigen Missionaren im Buch Mormon, die so machtvolle Priestertumsträger waren. Wir können sehr viel von diesen Nachfahren Lehis lernen. Indem wir ihrem Beispiel nacheifern, können wir machtvoller ein Segen im Leben der Töchter und Söhne unseres himmlischen Vaters sein, machtvoller anderen dienen, machtvoller andere retten und machtvoller so werden wie Christus. Alma der Jüngere spricht über etwas, woran sie sich hielten, um so erfolgreich zu sein. Sie verwendeten die Aufzeichnung, von denen das Buch Mormon stammt. Als er seinem Sohn Helaman die Aufzeichnung übergab, aus denen einmal das Buch Mormon hervorgehen sollte, sagte er ihm, dass ohne diese Platten Ammon und seine Brüder nicht so viele tausende Lamaniten davon hätten überzeugen können. Ja, diese Aufzeichnungen und ihre Worte haben sie zur Umkehr gebracht. Gott offenbarte seine Macht durch die Platten, indem er die Absicht erfüllte, nämlich viele Tausende wieder zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Alma prophezeite dann, dass Gott darin seine Macht gezeigt hat und auch künftigen Generationen seine Macht darin noch zeigen wird. Folglich wurden die Aufzeichnungen bewahrt und Sie und ich gehören zu diesen künftigen Generationen. So wie in alter Zeit können auch wir machtvolle Priestertumsträger werden, indem wir vom Buch Mormon Gebrauch machen. Wie das Buch Mormon hervorgekommen ist, lässt sich mit keinem anderen literarischen Werk in der Geschichte der Menschheit vergleichen. Man könnte sagen, dass es ein Buch ist, das durch Gottes eigene Hand gehütet wurde. Als der Herr im alten Amerika erschien, bat er Nephi, ihm die Aufzeichnungen, die sie führten, vorzulegen. Jesus warf einen Blick darauf und veranlasste, dass besondere Ereignisse und Passagen hinzugefügt wurden. Und er spricht, diese Und das sagt der Erlöser, diese Schriften, die er bei euch nicht gehabt hat, von denen hat der Vater mir geboten, dass ich sie euch geben soll. Denn es war nach seiner Weisheit, dass sie zukünftigen Generationen gegeben werden sollen. Ich bin unendlich dankbar, zu einer dieser künftigen Generationen zu gehören. Dass ich ein Mitglied der Kirche bin, habe ich dem Buch Mormon zu verdanken. Ich werde nie vergessen, was ich verspürte, als ich als kleiner Junge in Uruguay dieses heilige Buch zum ersten Mal las. Ich musste gar nicht viel im ersten Nephi lesen, als ich bereits eine Freude empfand, die sich mit Worten nicht ausdrücken lässt. Es war so, als ob das ganze Buch mit dem Geist des Herrn erfüllt war und es ließ mich Gottes Nähe verspüren. Dieses Erlebnis macht eine Aussage Joseph Smith noch bedeutender, als er einmal über dieses Buch sagte, wenn man sich an dessen Weisung halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Mir ist auch bewusst, wie wichtig die Verheißung ist, die Präsident Thomas S. Monson einmal ausgesprochen hat. Wenn wir das Buch Mormon und andere Standardwerke lesen und ihre Lehren auf die Probe stellen, werden wir die Lehre erkennen, denn es ist uns verheißen, dass wir wissen werden, ob sie von Menschen oder von Gott stammt. Durch diese Verheißungen verspüren wir jetzt und auch künftig Freude. Nachdem ich ein Zeugnis vom Buch Mormon empfangen hatte, hatte ich den natürlichen Wunsch, dessen Lehren umzusetzen, indem ich Bündnisse schloss. Ich ließ mich taufen und wurde als Mitglied der Kirche bestätigt. Diese Bündnisse, die durch das Priestertum vollzogen wurden und das Wissen, das ich durchs Buch Mormon erlangt hatte, veränderten mein Leben. Kein Wunder also, dass der Erretter, als er im alten Amerika erschien, nicht nur seine Lehre hinterließ, sondern Nephi auch die Macht zu taufen übertrug. Anders ausgedrückt, die Lehre und die Verordnung waren gleichwertig. Wenn man die Lehren des Buches Mormon vollständig umsetzen möchte, braucht man auch die heiligen Handlungen des Priestertums mit den dazu gehörigen Bündnissen. Manche Bücher werden veröffentlicht und stürmen in kürzester Zeit die Bestsellerlisten. Manchmal herrscht schon vorher so viel Interesse, dass man die Veröffentlichung kaum erwarten kann. Diese Bücher überschwemmen offenbar im Nu den Markt. Überall werden sie gelesen. In seiner unendlichen Weisheit hat Gott das Buch Mormon zu unserem Nutzen bewahrt. Es ist nicht dazu gedacht, ein Bestseller zu werden. Dennoch können wir dieses heilige Buch zu unserem meistgelesenen machen, das wir am besten umsetzen. Ich habe drei Vorschläge, wie wir das Buch Mormon zu dem meistgelesenen und am besten umgesetzten Buch machen können und dadurch die Kraft erlangen, noch machtvollere Priestertumsträger zu werden, genau wie die zu alter Zeit. Erstens, weiden Sie sich an den Worten Christi. Wir müssen das Buch Mormon lesen, damit wir uns an den Worten von Christus weiden können. Denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Sich an den Worten Christi zu weiden, ist eine einzigartige Erfahrung. Wenn wir beim Lesen nach den Grundsätzen und Lehren forschen, die uns im täglichen Leben helfen, entflammt die Begeisterung stets aufs Neue. Wenn der heranwachsende Generation beispielsweise der Gruppenzwang zu schaffen macht, können wir im Buch Mormon nach Lehren suchen, die genau bei diesem Problem hilfreich sind. Eine dieser Lehren wäre zum Beispiel die Geschichte Lemuels. Lemuel traf einige falsche Entscheidungen, weil er dem Einfluss Lamans nachgab. Er tat nicht das Richtige, weil er das Walten jenes Gottes nicht erkannte, der sie geschaffen hatte. Ein Grundsatz, den wir aus dieser Begebenheit lernen, ist, wenn wir erkennen, wie Gott mit uns umgeht, können wir mit dem Gruppenzwang leichter zurechtkommen. Im Buch Mormon stehen noch weitere Lehren und Beispiele zu diesem Thema. Wir sind die Generation, die von den Lehren dieses großartigen Buches den Nutzen haben kann. Zweitens, wenden Sie all das an, was Sie über Christus erfahren. Im Buch Mormon zu lesen und dabei auf die Eigenschaften Christi zu achten, ist sehr erbauend. Beispielsweise erkannte der Bruder Jaretz, dass der Herr ein Gott der Wahrheit ist und deshalb nicht lügen kann. Welche große Hoffnung mir diese Eigenschaft innerlich macht. Alle Verheißungen im Buch Mormon und die Verheißungen der heute lebenden Propheten werden sich erfüllen, denn der Herr ist unser Gott und kann nicht lügen. Sogar in dieser unruhigen Zeit wissen wir, dass es uns wohlergehen wird, wenn wir beherzigen, was uns das Buch Mormon und die lebenden Propheten lehren. Wenn uns eine Eigenschaft Christi bewusst wird, wie etwa die, die Jaretz' Bruder erkannte, müssen wir uns bemühen, sie uns selbst anzueignen. Dadurch können wir machtvollere Träger des Priestertums werden. Drittens, lehren Sie die Grundsätze und Lehren, die in den heiligen Seiten des Buches Mormon stehen. Man kann mit diesem Buch jeden Menschen lehren. Können Sie sich vorstellen, wie die überzeugende Macht Gottes zunimmt, wenn Missionare und Angehörige die Worte aus dem Buch zitieren, lesen oder aufsagen? Ich erinnere mich an eine Mission in Ecuador, in der die Missionare bei jeder Gelegenheit vom Buch Mormon Gebrauch gemacht haben. Wegen ihnen erfuhren Tausende eine mächtige Wandlung im Herzen und entschlossen sich, durch die heiligen Handlungen des Priestertums Bündnisse zu schließen. Das Buch Mormon ist ein wertvolles Werkzeug, um diejenigen zu finden und zu bekehren, die ernsthaft nach der Wahrheit trachten und viele unserer Brüder und Schwestern zur aktiven Teilhabe am Evangelium zurückzubringen. Ich weiß, dass eine Familie gestärkt wird, wenn sie die Lehren dieses großartigen Buches anwendet. Viele unserer Kinder werden errettet, weil sie sich, wie schon Enos, der Worte erinnern, die er seinen Vater in Bezug auf das ewige Leben oft hat sprechen hören, wodurch er Vergebung für seine Sünden erlangte. Sie und ich gehören zu den künftigen Generationen, über die gesprochen wurde, und wir können machtvollere Priestertumsträger sein, indem wir das Buch Mormon nutzen und unsere Priestertumsbündnisse ehren. Das Buch Mormon gibt Zeugnis von Jesus, dem Christus, und auch ich gebe Zeugnis von ihm. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich möchte Ihnen von einer Gruppe lärmender, junger Männer erzählen, mit denen ich als junger Bischof in Seoul zu tun hatte, vor vielen Jahren. Es handelte sich um Jungen aus der Nachbarschaft. Damals gehörten nur ein oder zwei von ihnen der Kirche an. Diejenigen, die der Kirche angehörte, waren die einzigen Mitglieder in ihrer Familie. Sie waren alle miteinander befreundet und kamen in die Kirche, um miteinander zu spielen und beisammen zu sein. Unter der Woche spielten sie gern Tischtennis und samstags unternahmen sie meist irgendetwas, was Spaß machte. Die wenigsten von ihnen waren in der Schule gut und sie wurden von vielen für Unruhestifter gehalten. Damals war ich ein junger Vater zweier Söhne im Alter von 7 und 9 Jahren. Ich wusste nicht, was ich für diese jungen Männer tun konnte. Sie waren solche Rüpel, dass mich meine Frau Pan Kyung sogar einmal fragte, ob wir nicht in eine andere Gemeinde ziehen könnten, damit unsere Söhne an anderen jungen Männern bessere Beispiele fänden. Ich ging in mich und betete zum himmlischen Vater, dass er mir den Weg zeigen möge, wie ich diesen jungen Männern helfen konnte. Schließlich beschloss ich, einen Versuch zu machen, ihnen zu zeigen, wie sie ihr Leben ändern konnten. Vor meinen Augen entstand eine ganz deutliche Vision. Ich spürte, dass ihr Leben sich ändern würde, wenn sie Missionar würden. Von da an erfasste mich große Begeisterung. Und ich versuchte, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen und ihnen zu zeigen, wie wichtig der Missionsdienst ist und wie man sich auf eine Mission vorbereitet. Zu dieser Zeit wurde Elder Saw, ein Vollzeitmissionar, in unsere Gemeinde versetzt. Er war in der Kirche aufgewachsen und hatte als jugendlicher AP-Träger zusammen mit seinen Freunden bei einer JM-Gesangsgruppe mitgemacht. Er lernte die ungestümen Jungen unserer Gemeinde kennen. Elder Saw ging mit denen, die nicht der Kirche angehörten, die Missionarslektionen durch und brachte ihnen auch die Lieder bei, die er einst gesungen hatte. Er formierte aus diesen lärmenden Jungen ein dreifaches Quartett und gab ihnen den Namen Hanaro-Quartett, was so viel wie eins sein bedeutet. Sie sangen gern miteinander, uns allen wurde jedoch beim Zuhören eine gehörige Portion Geduld abverlangt. Unsere Wohnung stand den Mitgliedern jederzeit offen. Die Jungen besuchten uns beinahe jedes Wochenende und manchmal sogar unter der Woche. Wir gaben ihnen zu essen und unterrichteten sie. Wir brachten ihnen die Grundsätze des Evangeliums bei und zeigten ihnen auch, wie man das Evangelium im Leben anwendet. Wir bemühten uns, ihnen eine Vision von ihrer Zukunft zu vermitteln. Jedes Mal, wenn sie bei uns zu Hause waren, sangen sie miteinander. Der schrille Klang schmerzte uns in den Ohren. Trotzdem lobten wir sie jedes Mal, denn es war erheblich angenehmer, ihnen beim Singen zuzuhören, als mit anzusehen, wie sie in Schwierigkeiten gerieten. Über die Jahre hinweg wurden diese Aktivitäten fortgeführt. Die meisten dieser jungen Männer reiften im Evangelium heran. Und es geschah ein Wunder. Mit der Zeit ließen sich 9 der Jungen, die nicht der Kirche angehörten, taufen. Aus lärmenden, rüpelhaften Jungen wurden tapfere junge Krieger. Sie gingen auf Mission, lernten der Kirche hübsche junge Schwestern kennen und heirateten im Tempel. Natürlich hatte jeder bei der Erfüllung seiner Mission, in der Ausbildung, in der Ehe seine eigenen Herausforderungen zu bestehen. Doch blieben sie alle glaubenstreu, weil sie ihren Führern folgten und dem Herrn gefallen wollten. Heute haben sie glückliche Familien mit Kindern, die im Bund geboren sind. Zählt man ihre Frauen und Kinder mit, sind aus 9 lärmenden Jungen 45 aktive Mitglieder im Reich des Herrn geworden. Heute haben sie in ihren Gemeinden und fehlen Selbstführungsaufgaben inne. Einer von ihnen ist Bischof, 2 gehören der Bischofschaft ein, einer dem Hoherat und 2 sind JM-Leiter. Dann ist noch ein Missionsleiter, einer Führungssekretärin, einer Seminarlehrer. Sie singen noch immer zusammen in der Gruppe und ein weiteres Wunder, es klingt ganz ausgezeichnet. 2 wesentliche Grundsätze haben diesen jungen Männern geholfen, den Söhnen Helamans ähnlich zu werden. Auch wenn ihre Mütter nicht der Kirche angehörten und die Worte des Herrn nicht verstanden, nahmen sich die Priestertumsführer ihrer als ihre Väter und deren Frauen als ihre Mütter an. Diese 9 Jungen, ich nenne sie die Jungen des Herrn, erkannten, dass es ein Segen für sie ist, wenn sie auf die Führer der Kirche hören, auch wenn sie nicht immer wussten, warum. So wurden sie wie unser Urvater Adam, der, als er dem Herrn gerade opferte, von einem Engel gefragt wurde, warum bringst du dem Herrn Opfer dar? Und Adam sprach zu ihm, ich weiß nicht, außer dass der Herr es mir geboten hat. Sie waren bestrebt, gehorsam zu sein und dem Herrn aus ganzem Herzen zu dienen. Sie erkannten außerdem, dass es sehr wichtig ist, die Versammlungen der Kirche zu besuchen. In seiner Ansprache mit dem Titel »An die Jugend von edler Herkunft« sagte Präsident Ezra Taft Benson, ich will nun eure Aufmerksamkeit darauf lenken, wie wichtig es ist, alle eure Versammlungen der Kirche zu besuchen. Wenn ihr das tut, werden euch Segnungen zuteil, die auf keine andere Weise erlangt werden können. Ende des Zitats. Als sie regelmäßig die Versammlungen der Kirche besuchten, verspürten die Jungen die große Liebe des Herrn und lernten, wie man die Lehren und Grundsätze der Kirche im Alltag anwendet. Zudem lernten sie, wie man in den Versammlungen große Freude und Glück abgewinnt. Wir haben selbst 3 Söhne, darunter auch unseren Jüngsten, der in meiner Zeit als Bischof geboren wurde. Als unsere Söhne heranwuchsen, wurden diese 9 Jungen Führer in Gemeinde und Pfarr und damit zu Lehrern und Führern unserer Söhne. Sie lehrten unsere Söhne und andere Jungen derselben Weise, wie sie von mir gelehrt worden waren, als sie noch Unruhestifter waren. Sie waren unseren Söhnen genauso zugetan wie ich damals ihnen. Diese einst lärmenden, rüpelhaften Jungen wurden die Helden unserer Kinder. Unsere Söhne wollten gern dem großartigen Beispiel folgen, das sie damit gaben, dass sie wunderbare Missionare wurden und rechtschaffene Gefährtinnen im Tempel heiraten. Der Einfluss dieser jungen Männer auf meine Familie ist ungebrochen. Vor 2 Monaten gab es in unserer Gemeinde samstagsabend eine missionarische Veranstaltung für alle, zu der auch die Teilmitglieder der Familien eingeladen waren. Unser jüngster Sohn Sonjon war am Nachmittag desselben Tages gerade von einem Jugendzeltlager zurückgekehrt. Er sagte, er wolle nicht an der missionarischen Veranstaltung teilnehmen, da er keiner Teilmitglied der Familie angehöre und außerdem sehr müde sei. Zunächst ging er tatsächlich nicht hin. Meine Frau rief ihn an und erklärte ihm, dass alle zu diesem Abend eingeladen waren. Er erwiderte, ich weiß, aber heute komme ich nicht, und legte auf. Kurz nachdem die Versammlung begonnen hatte, tauchte Sonjon auf und setzte sich still neben seine Mutter. Er flüsterte ihr zu. Gleich nachdem ich aufgelegt hatte, dachte ich daran, dass ich Papa einmal gefragt habe, was denn der Grund dafür sei, dass das Hanero-Quartett so viel Erfolg im Leben habe. Er meinte, dass alle Quartettmitglieder auf die führende Kirche gehört und regelmäßig die Versammlung der Kirche besucht hätten. Das sei der Schlüssel gewesen, der ihr Leben geändert und sie so erfolgreich gemacht habe. Mein Sohn sprach weiter. Ganz plötzlich musste ich daran denken, was mein Vater gesagt hatte, und ich beschloss, auf ihn zu hören. Ich möchte nämlich genauso wie Sie eine glückliche Familie und Erfolg im Leben haben. Liebe Brüder, wir wollen unsere Jungen lieb haben, auch wenn manche von ihnen Lärm machen. Wir wollen sie lehren, ihr Leben zu ändern. Heutzutage gehen die Söhne Helamans nicht nur aus unseren guten Familien innerhalb der Kirche hervor, sondern sie wachsen auch als junge Neubekehrte heran, deren Eltern das Evangelium nicht kennen. Sie und ihre Frau müssen ihnen so lange gute Eltern sein, bis sie wie die Söhne Helamans werden. Ich bin wirklich froh und glücklich darüber, dass sie unseren Jungen stets liebevolle Führer sind. Diese jungen Männer sind alle wie unsere Söhne. Wenn wir ihnen die Hand reichen, sie aufrichten und ihnen helfen, geht es uns wie Johannes, der gesagt hat, ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Liebe junge Männer, hören wir auf die Führer der Kirche und seien wir wie Adam, der nicht immer nach dem Warum fragen musste, sondern sich schlicht damit begnügte, gehorsam zu sein. Und besucht bitte gewissenhaft eure Versammlungen der Kirche. Wenn ihr das tut, lernt ihr, wie man sich auf die Zukunft vorbereitet. Und so werdet ihr erfolgreich sein. Ihr jungen Brüder, die ihr in die Kirche geboren seid, und ihr, die ihr euch der Kirche später angeschlossen habt, gemeinsam bildet ihr die Armee des Herrn. Ihr werdet wunderbare Missionare und rechtschaffene Väter eurer zukünftigen Familie sein. Der himmlische Vater wird euch mit einer glücklichen Familie segnen. Eine strahlend schöne Zukunft im Evangelium liegt vor euch. Und genau wie die Söhne Helamans, werdet auch ihr uns allen ewige Freude bringen. Ich habe euch lieb und weiß, dass unser himmlischer Vater einen jeden von uns liebt. Und so hat er seinen einzig gezeugten Sohn, Jesus Christus, als unseren Erlöser gesandt. Präsident Thomas S. Monsters, der lebende Prophet, der uns den rechten Weg weist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Preiset den Mann, Nummer 17 im deutschen Gesangbuch. Es ist mir ein Vergnügen, nach dem Lied zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten spricht Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns. Meine lieben Brüder, was ein wunderbarer Anblick und nur ein Danke. Es ist ein wunderbarer Gedanke, so viele Priestertumsträger auf der ganzen Welt zu sehen, und das füllt mein Herz. Und die Reisen zu den Mitgliedern der Kirche in der ganzen Welt und die bestehende Vollmachtslinie im Priestertum erfahren wir aus erster Hand, wie es unseren Mitgliedern geht und welche Herausforderungen sie haben. Seit Jahren spüren viele Mitglieder die Auswirkungen von weltweiten Katastrophen, die von der Natur oder von Menschen verursacht wurden. Wir wissen auch, dass Familien den Gürtel enger schnallen mussten und sich darum sorgen, wie sie diese schwierigen Zeiten überstehen. Brüder, wir fühlen uns Ihnen sehr nahe. Wir lieben Sie und beten immer für Sie. Ich habe in meinem Leben genügend Höhen und Tiefen erlebt, um zu wissen, dass der Winter der Hoffnung und Wärme eines neuen Frühlings weichen muss. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Brüder, wir müssen nur standhaft bleiben in der Hoffnung, mit all unserer Kraft arbeiten und auf Gott vertrauen. Neulich habe ich an eine Zeit in meinem Leben gedacht, als schwere Sorgen und die Angst vor einer ungewissen Zukunft wohl allgegenwärtig waren. Ich war damals 11 und bewohnte mit meiner Familie das Dachgeschoss eines Bauernhauses in der Nähe von Frankfurt. Zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Jahre waren wir Flüchtlinge und bemühten uns, an einem neuen Ort Fuß zu fassen, der von unserem bisherigen Wohnort weit entfernt war. Wenn ich sage, dass wir arm waren, wäre das wohl untertrieben. Wir schliefen alle in einem Zimmer, das so winzig war, dass man kaum um die Betten herumgehen konnte. In dem anderen kleinen Zimmer hatten wir ein paar schlichte Möbelstücke und einen Herd, auf dem meine Mutter das Essen kochte. Und von einem Zimmer ins andere zu gelangen, mussten wir einen Lagerraum durchqueren, in dem der Bauer landwirtschaftliche Geräte aufbewahrte. Aber in den Dachsparren hingen auch allerlei Schinken und Würste. Der Geruch machte mich immer hungrig. Wir hatten kein Badezimmer, dafür aber eine Außentoilette, die Treppe hinunter und dann noch etwa 15 Meter. Im Winter kam es einem aber viel weiter vor. Weil ich ein Flüchtling war und außerdem Zwickauer Dialekt sprach, machten sich andere Kinder oft über mich lustig und beschimpften mich mit Ausdrücken, die mich tief verletzten. Während meiner gesamten Jugendzeit war ich wohl zu keiner Zeit so entmutigt wie damals. Heutige, einige Jahrzehnte danach, sehe ich diese Zeit aufgrund meiner Erfahrungen mit anderen Augen. Obwohl ich mich noch immer an den Schmerz und die Verzweiflung erinnere, kann ich heute sehen, was ich damals nicht erkennen konnte. Nämlich, dass ich in dieser Zeit eine große persönliche Entwicklung durchlief. In dieser Zeit rückte unsere Familie näher zusammen. Ich beobachtete meine Eltern und lernte von ihnen. Ich bewunderte ihre Entschlossenheit und ihren Optimismus. Von ihnen lernte ich, dass man Widrigkeiten überwinden kann, wenn man ihnen mit Glauben, Mut und Beharrlichkeit begegnet. Da mir bewusst ist, dass manche von Ihnen momentan Zeiten großer Sorge und Verzweiflung erleben, möchte ich heute über zwei wichtige Grundsätze sprechen, die mir in meinen Entwicklungsjahren Kraft gegeben haben. Der erste Grundsatz: Arbeit. Das ist Arbeit. Bis zum heutigen Tag bin ich tief beeindruckt von der Art und Weise, wie meine Familie gearbeitet hat, nachdem sie all ihre Habe im Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Ich weiß noch, wie mein Vater, der bis dahin als Beamter tätig gewesen war, verschiedene schwierige Jobs annahm und unter anderem im Uranbergbau als Mechaniker und LKW-Fahrer arbeitete. Um unsere Familie zu ernähren, verließ er früh morgens das Haus und kam oft erst spätabends zurück. Meine Mutter eröffnete eine Wäscherei und mühte sich ungezählte Stunden mit niedriger Arbeit ab. Sie beteiligte meine Schwester und mich als Mitarbeiter in ihrem Geschäft. Mit meinem Fahrrad war ich für die Abholung und Anlieferung der Wäsche zuständig. Ich fühlte mich gut dabei, meiner Familie ein wenig helfen zu können, und die körperliche Arbeit erwies sich, auch wenn ich es damals noch nicht ahnte, als ein Segen für meine Gesundheit. Es war nicht einfach, aber die Arbeit hielt uns davon ab, uns zu viele Gedanken über die damaligen schwierigen Umstände zu machen. Unsere Situation änderte sich zwar nicht über Nacht, doch sie änderte sich. Das ist das Schöne an der Arbeit. Wenn wir einfach dabei bleiben, treu und beständig, wird sich alles gewiss zum Besseren wenden. Wie ich die Männer, Frauen und Kinder bewundere, die zu arbeiten wissen. Wie sehr der Herr doch den Arbeiter liebt. Er hat erklärt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er hat auch verheißen, schlag mit deiner ganzen Seele deine Sichel ein und deine Sünden sind dir vergeben. Wer sich nicht scheut, die Ärmel hochzukrempeln und darin aufgeht, lohnende Ziele zu verfolgen, ist ein Segen für seine Familie, sein Umfeld, sein Land und für die Kirche. Der Herr erwartet von uns nicht, schwerer zu arbeiten, als wir können. Er vergleicht unsere Anstrengungen nicht mit denen anderer, und wir sollten das auch nicht tun. Unser himmlischer Vater verlangt lediglich, dass wir unser Bestes geben, dass wir unsere ganze Leistungsfähigkeit einbringen, wie groß oder gering sie auch sein mag. Arbeit ist ein Mittel gegen Angst, lindert Sorgen und eröffnet neue Möglichkeiten. Wie unsere Lebensumstände auch aussehen, meine lieben Brüder, tun wir das Beste, was wir können, und erwerben wir uns den Ruf, bei allem, was wir tun, Vortreffliches zu leisten. Ergreifen wir mit Hand und Verstand die wunderbare Chance zu arbeiten, die sich uns an jedem neuen Tag bietet. Wenn unser Wagen im Schlamm festsetzt, steht Gott wohl eher dem bei, der aussteigt und schiebt, als dem, der lediglich seine Stimme im Gebet erhebt, wie feierlich seine Worte auch sein mögen. President Thomas S. Monson hat es so ausgedrückt: Es reicht nicht aus, sich anstrengen zu wollen und zu sagen, dass man sich anstrengen wird. Durch die Tat und nicht durch den Gedanken erreichen wir unsere Ziele. Wenn wir unsere Ziele immer wieder vertagen, werden wir sie zeitlebens nicht erreichen. Zitat Ende. Arbeit kann adeln und erfüllend sein. Aber denken Sie an die Warnung des Herrn, nicht unsere Arbeit für das hinzugeben, was nicht zufrieden machen kann. Wenn wir zum Nachteil unserer Familien und auf Kosten unseres geistigen Wachstums nach weltlichen Gütern und dem Rampenlicht öffentlicher Anerkennung streben, erkennen wir schon bald, dass wir ein schlechtes Geschäft gemacht haben. Die rechtschaffene Arbeit, die wir zu Hause in der Familie tun, ist überaus heilig. Daraus erwächst ein Gewinn von ewigem Wert. Sie kann an niemanden delegiert werden. Sie bildet das Fundament unserer Arbeit als Priestertumsträger. Vergessen Sie nicht, wir sind auf dieser Welt nur auf der Durchreise. Widmen wir unsere gottgegebenen Talente und Energien nicht nur dem Festmachen weltlicher Anker, sondern nutzen wir unsere Tage, indem wir unserem Geist Flügel wachsen lassen. Denn als Söhne des Allerhöchsten Gottes sind wir erschaffen worden, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Nun einige Worte an die Brüder, die wie ich bereits ein wenig älter sind. Der Ruhestand gehört nicht zum Plan des Glücklichseins. Im Hinblick auf unsere Aufgaben im Priestertum gibt es kein Sabbatjahr und keinen Ruhestand, unabhängig vom Alter und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Der Ausspruch, kenne ich schon, alles schon gemacht, mag eine brauchbare Ausflucht sein, um dem Skateboardfahren zu entgehen, eine Einladung zu einer Motorradtour auszuschlagen oder den scharfen Curry am Buffet weiterzureichen. Er ist jedoch keine passende Ausflucht dafür, die Verpflichtung zu entkommen, die wir mit einem Bund eingegangen sind, nämlich unsere Zeit, unsere Talente und Mittel der Arbeit im Reich Gottes zu weihen. Es mag den einen oder anderen geben, der nach vielen Jahren des Dienstes in der Kirche Anspruch auf eine Ruhepause anmeldet und andere den Karren ziehen lassen will. Ich sage es ganz unverblümt, Brüder, derartiges Gedankengut ist eines Jüngers Christi nicht würdig. Ein großer Teil der Arbeit auf dieser Erde besteht darin, voller Freude bis ans Ende auszuharren, jeden Tag unseres Lebens. Nun einige Worte an unsere jüngeren Brüder im melchisedekischen Priestertum, die rechtschaffenen Ziele verfolgen, indem sie eine Ausbildung anstreben und sich bemühen, eine Partnerin für die Ewigkeit zu finden. Das, meine lieben Brüder, sind die richtigen Ziele. Denken Sie aber daran, dass die fleißige Arbeit im Weingarten des Herrn ein großer Pluspunkt auf Ihrem Lebenslauf ist und Ihre Erfolgschancen bei beiden lohnenden Vorhaben vergrößert. Ob es nun den jüngsten Diakon oder den ältesten Hohenpriester betrifft, es gibt viel zu tun. Der zweite Grundsatz. Lernen. Lernen. Unter den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen im Nachkriegsdeutschland waren die Möglichkeiten für Bildung und Ausbildung im Vergleich zu heute sehr eingeschränkt. Doch trotz der Einschränkung war ich immer sehr leineifrig. Ich weiß noch, wie ich eines Tages, ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, um Wäsche auszuliefern, die Wohnung eines Klassenkameraden betrat. In einem Zimmer standen zwei kleine Schreibtische an der Wand. Was für ein wunderbarer Anblick, wie glücklich sich diese Kinder schätzen konnten, einen eigenen Schreibtisch zu besitzen. Ich stellte mir vor, wie sie dort mit aufgeschlagenen Büchern saßen, den Unterrichtsstoff lernten und Hausaufgaben machten. Mir schien, als gäbe es nichts Wundervolleres auf der Welt, als einen eigenen Schreibtisch zu besitzen. Ich musste lange warten, bis dieser Wunsch in Erfüllung ging. Jahre später bekam ich eine Anstellung in einem Forschungsinstitut, das über eine große Bibliothek verfügte. Ich weiß noch, dass ich einen großen Teil meiner Freizeit in dieser Bibliothek verbrachte. Dort konnte ich endlich ganz allein an einem Schreibtisch sitzen und all das Wissen aus den Büchern in mich aufnehmen. Ich las und lernte so gern. Damals erfasste ich anhand eigener Erfahrungen den alten Spruch, bei der Bildung geht es weniger darum, einen Eimer zu füllen, als vielmehr ein Feuer zu entzünden. Für die Mitglieder der Kirche sind Bildung und Ausbildung nicht einfach nur eine gute Sache, sondern ein Gebot. Wir sollen in dem unterwiesen sein, was sowohl im Himmel als auch auf Erde und unter der Erde ist, dem, was gewesen ist, dem, was sich in Kürze begeben muss, dem, was daheim ist, dem, was in der Fremde ist. Joseph Smith hatte Freude am Lernen, obwohl sich ihm wenig Möglichkeiten für eine schulische Ausbildung boten. In seinen Tagebüchern berichtete er freudig von Tagen, die er mit Lernen verbrachte und betonte, wie viel ihm das Lernen bedeutete. Joseph Smith lehrte die Heiligen, dass Wissen ein notwendiger Bestandteil unseres irdischen Daseins sei, denn man wird nur so schnell errettet, wie man Erkenntnis erlangt. Und jeglicher Grundzug der Intelligenz, den wir uns in diesem Leben zu eigen machen, wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen. In schwierigen Zeiten ist das Lernen umso wichtiger. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, Wissen vertreibt Finsternis, Ungewissheit und Zweifel, denn diese können sich nicht halten, wo Wissen und Erkenntnis sind. Brüder, es ist Ihre Pflicht, so viel zu lernen, wie Sie können. Bitte halten Sie Ihre Familie, Ihre Mitglieder im Kollegium, einfach alle dazu an, zu lernen und sich weiterzubilden. Wenn eine herkömmliche Ausbildung nicht möglich ist, dann lassen Sie sich dennoch nicht davon abhalten, sich so viel Wissen wie nur möglich anzueignen. In diesem Fall können die besten Bücher gewissermaßen zu Ihrer Hochschule werden, zu einem Klassenzimmer, das immer offen steht und jeden Interessierten aufnimmt. Trachten Sie danach, Ihr Wissen von allem, was tugendhaft oder liebenswert ist, was guten Klang hat oder lobenswert ist, zu vermehren. Trachten Sie nach Wissen durch Studium und auch durch Glauben. Tun Sie es mit einem demütigen Geist und einem zerknirschten Herzen. Wenn Sie Ihren Lerneifer, auch wenn es um Weltliches geht, durch Ihren Glauben vertiefen, erweitern Sie Ihr Denkvermögen, denn wenn euer Auge nur auf Gottes Herrlichkeit gerichtet ist, so wird euer ganzer Leib mit Licht erfüllt werden und erfasst alles. Missachten wir beim Lernen nicht die Quelle der Offenbarung. Die heiligen Schriften und die Aussagen neuzeitlicher Apostel und Propheten sind die Quelle von Weisheit, göttlichem Wissen und persönlicher Offenbarung, die uns hilft, zu allen Herausforderungen des Lebens eine Antwort zu finden. Lernen wir von Christus. Trachten wir nach dem Wissen und der Erkenntnis, die zu Frieden, Freude und den erhabenen Geheimnissen der Ewigkeit führen. Meine lieben Brüder, ich denke an den 11-jährigen Jungen in Frankfurt zurück, der sich um die Zukunft sorgte und den nagenden Schmerz der Beschimpfungen spürte. Die Erinnerung an jene Tage weckt in mir sowohl schmerzliche wie auch gute Gefühle. Auch wenn ich jene schwere, sorgenvolle Zeit nicht unbedingt noch einmal erleben wollte, zweifle ich nicht daran, dass alles, was ich gelernt habe, notwendig war, um mich auf zukünftige Chancen vorzubereiten. Jetzt, viele Jahre später, weiß ich eines ganz sicher. Oft lernen wir gerade dann, wenn wir durch Widrigkeiten geprüft werden, die entscheidenden Lektionen des Lebens, die unseren Charakter formen und unser Schicksal prägen. Ich bete darum, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren unsere Stunden und Tage mit redlicher Arbeit ausfüllen können. Ich bete darum, dass wir danach trachten zu lernen und unseren Verstand und unser Herz zu schulen, indem wir in tiefen Zügen aus der reinen Quelle der Wahrheit trinken. Sie liegen mir am Herzen und ich lasse Ihnen meinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wherever I am,
in the day or night, gehe und stehe, tags oder nachts, ist immer ein kleiner Behälter mit Olivenöl in greifbarer Nähe. Dieser hier liegt in der mittleren Schublade des Schreibtisches in meinem Büro.
There is one in my pocket.
Einen habe ich in der Tasche, wenn ich draußen arbeite oder unterwegs bin. Ein weiterer liegt zu Hause im Küchenschrank, aber das ist jetzt zu weit weg von hier. Dieser hier ist mit einem Datum versehen. An diesem Tag übte jemand die Macht des Priestertums aus, um das reine Öl für das Segnen und die Heilung von Kranken zu weihen. Die jungen Männer im aaronischen Priestertum und selbst ihre Väter mögen nun denken, meine Vorbereitungen seien ein wenig übertrieben. Doch der Anruf am Tag oder das Klopfen an der Tür bei Nacht kann immer überraschend kommen. Dann heißt es, bitte, können Sie ganz schnell kommen. Einmal vor Jahren rief ein Vater aus dem Krankenhaus an. Seine dreijährige Tochter war von einem Auto, das viel zu schnell gefahren war, 15 Meter weit geschleudert worden, als sie über die Straße zu ihrer Mutter rennen wollte. Als ich im Krankenhaus eintraf, sagte der Vater flehentlich zu den Ärzten, die Macht des Priestertums könne ihr Leben retten. Nur ungern gestatteten die Ärzte und Krankenschwestern, dass wir die Hände durch die Kunststoffabdeckung streckten, um einen Tropfen Öl auf die einzige freie Stelle zu träufeln, die nicht von dem großen Kopfverband bedeckt war. Ein Arzt sagte gereizt zu mir, beeilen Sie sich mit dem, was auch immer Sie da machen, sie stirbt. Er täuschte sich. Sie lebte und entgegen dem, was die Ärzte sagten, sie hat sogar wieder das Laufen erlernt. Als der Ruf kam, war ich bereit. Bereit zu sein bedeutete aber weitaus mehr als nur geweihtes Öl griffbereit zu haben. Diese Vorbereitung muss lange vor dem Notfall beginnen, der die Macht des Priestertums erfordert. Wer bereit ist, kann dem Ruf folgen. Die Vorbereitung beginnt in der Familie, in den Kollegien des aaronischen Priestertums und vor allem im Leben der jungen Männer. Die Kollegien und die Familien müssen unterstützen. Ausschlaggebend ist aber die eigene Vorbereitung der jungen Männer, die sich dafür entscheiden, ihre große Bestimmung als Priestertumsträger und Diener Gottes zu erfüllen. Die heranwachsende Generation von Priestertumsträgern ist für viel Höheres bestimmt, als nur bereit zu sein, Gottes Macht herabzurufen, um die Kranken zu heilen. Sie bereiten sich darauf vor, hinzugehen und alles zu tun, was der Herr ihnen aufträgt, dass sich die Welt auf sein Kommen vorbereitet. Keiner von uns weiß genau, was für Aufträge das sein werden, aber wir wissen, was nötig ist, um bereit zu sein, also kann sich jeder vorbereiten. Was ihr im entscheidenden Moment braucht, entwickelt ihr nach und nach durch euren beständigen, gehorsamen Dienst. Ich nenne euch zweierlei, was ihr braucht, und sage euch, welche Vorbereitung dazu nötig ist. Als erstes braucht ihr Glauben. Das Priestertum ist die Vollmacht, im Namen Gottes zu handeln. Es ist das Recht, die Mächte des Himmels herabzurufen. Deshalb müsst ihr daran glauben, dass Gott lebt und dass ihr sein Vertrauen gewonnen habt und daher seine Macht für seine Absichten einsetzen könnt. Ein Beispiel aus dem Buch Mormon macht deutlich, wie ein Mann sich dafür bereit gemacht hat. Ein Priestertumsträger namens Nephi erhielt einen sehr schweren Auftrag vom Herrn. Gott sandte ihn aus, schlechte Menschen zur Umkehr zu rufen, ehe es zu spät für sie war. In ihrer Schlechtigkeit und in ihrem Hass brachten sie einander um. Selbst ihr Leid hatte sie nicht demütig genug gestimmt, umzukehren und Gott zu gehorchen. Da Nephi sich vorbereitet hatte, segnete Gott ihn mit Macht, sodass er seinen Auftrag erfüllen konnte. In den liebevollen Worten, die der Herr an Nephi richtete, als er ihm Macht gab, finden wir auch eine Anleitung für uns. Gesegnet bist du, Nephi, um des Willen, was du getan hast. Denn ich habe gesehen, wie du diesem Volk unermüdlich das Wort verkündet hast, das ich dir gegeben habe. Und du hast sie nicht gefürchtet und warst nicht auf dein eigenes Leben bedacht, sondern warst auf meinen Willen bedacht und dass du meine Gebote hältst. Und nun, weil du dies so unermüdlich getan hast, siehe, so werde ich dich segnen immer da. Und ich werde dich mächtig machen, in Wort und im Tun, im Glauben und in Werken, ja selbst so, dass dir alles gemäß deinem Wort geschehe, denn du wirst nichts erbitten, was gegen meinen Willen ist. Siehe, du bist Nephi, und ich bin Gott. Siehe, ich verkünde dir in der Gegenwart meiner Engel, dass du Macht haben wirst über dieses Volk und die Erde mit Hungersnot schlagen wirst und mit Seuche und Vernichtung gemäß der Schlechtigkeit dieses Volkes. Siehe, ich gebe dir die Macht, dass, was auch immer du auf Erden siegeln wirst, im Himmel gesiegelt sein wird und was immer du auf Erden lösen wirst, im Himmel gelöst sein wird. Und so wirst du Macht unter diesem Volk haben. Im Buch Mormon wird berichtet, dass die Menschen nicht umkehrten. Nephi bat deshalb Gott, die Jahreszeiten zu ändern. Er bat um ein Wunder, um die Menschen durch eine Hungersnot zur Umkehr zu bringen. Die Hungersnot kam. Die Menschen kehrten um. Sie flehten Nephi an, Gott um Regen zu bitten. Das tat er. Und Gott schickte Regen wegen Nephis unerschütterlichem Glauben. Dieser Glaube war nicht plötzlich da, als Nephi ihn brauchte, ebenso wenig Gottes Vertrauen in Nephi. Nephi gewann diesen großen Glauben und Gottes Vertrauen durch seine furchtlose, unaufhörliche Arbeit im Dienst des Herrn. Ihr jungen Männern, entwickelt diesen Glauben jetzt für zukünftige Tage, wenn ihr ihn brauchen werdet. Es mag nur eine Kleinigkeit sein, wie etwa im Diakons- oder Lehrerkollegium gewissenhaft Protokoll zu führen. Auch vor Jahren gab es junge Männer, die sorgfältig aufschrieben, was Jungen, die nur Monate älter waren als sie, beschlossen und bewerkstelligten. Das erforderte Glauben daran, dass Gott schon Zwölfjährige in seinen Dienst beruft und diese durch Offenbarung geführt werden. Manche, die vor so vielen Jahren Kollegiumssekretäre waren, sitzen heute in den präsidierenden Räten der Kirche. Sie lesen nun die Protokolle, die andere schreiben. Heute empfangen sie Offenbarung, ebenso wie die Kollegiumspräsidentschaft, der sie damals in eurem Alter dienten. Sie waren bereit, darauf zu vertrauen, dass Gott seinen Willen offenbart, selbst in anscheinend kleinen Angelegenheiten seines Reiches. Der Herr sagte, er vertraue Nephi, weil er nichts erbitten würde, was gegen Gottes Willen sei. Ein solches Vertrauen in Nephi konnte der Herr nur haben, weil er sicher war, dass Nephi an Offenbarung glaubte, danach trachtete und entsprechend handelte. Langjährige Erfahrung damit, Eingebungen von Gott zu folgen, gehörte zu Nevis Vorbereitung als Priesterumsträger. Es muss auch Teil eurer Vorbereitung sein. Ich habe gesehen, dass diese Vorbereitung stattfindet. In den letzten Monaten habe ich Ansprachen von Diakonen, Lehrern und Priestern gehört, die bestimmt so inspiriert und machtvoll waren wie Ansprachen, die man bei der Generalkonferenz hört. Als ich die Macht spürte, die jungen Träger des Priestertums gegeben wird, sah ich die heranwachsende Generation vor mir wie eine Welle, die sich um uns erhebt. Ich bete darum, dass ich und alle, die zu einer älteren Generation gehören, uns mit ihnen erheben werden. Wie sich die Jungen im aaronischen Priestertum vorbereiten, ist für uns alle und auch für all jene ein Segen, denen sie in ihrer Generation und in kommenden Generationen dienen werden. Doch ist in Zion nicht alles vollkommen. Nicht alle Jugendlichen entscheiden sich dafür, sich vorzubereiten. Diese Entscheidung liegt bei ihnen. Sie sind für sich selbst verantwortlich. So sieht es der Herr in seinem liebevollen Plan vor. Aber viele junge Männer erhalten nur wenig oder gar keine Unterstützung von denen, die ihnen helfen könnten, sich vorzubereiten. Wer helfen kann, wird sich vor dem Herrn verantworten müssen. Ein Vater, der sich nicht darum kümmert, dass sein Sohn Glauben und die Fähigkeit entwickelt, einer Eingebung zu folgen oder dem sogar entgegenwirkt, wird eines Tages Kummer erleben. Das gilt für jeden, der in der Lage wäre, diesen jungen Männern zu helfen, in den Tagen des vorbereitenden Priestertums kluge und gute Entscheidungen zu treffen. Als zweites brauchen diese jungen Männer die Zuversicht, dass sie die Segnungen und das Vertrauen, das Gott ihnen anbietet, erlangen können. Die meisten Einflüsse, die sie umgeben, verleiten dazu, an der Existenz Gottes und seiner Liebe zu ihnen zu zweifeln und die oft leisen Botschaften, die sie durch den Heiligen Geist und den Geist Christi empfangen, in Frage zu stellen. Ihre Altersgenossen drängen sie vielleicht zu sündigen. Wenn sie die Sünde wählen, werden diese Botschaften von Gott noch leiser. Wir können ihnen helfen, sich dafür zu entscheiden, sich vorzubereiten, indem wir liebevoll mit ihnen umgehen, sie warnen und indem wir zeigen, dass wir an sie glauben. Noch hilfreicher ist aber unser Vorbild als treuer und inspirierter Diener Gottes. In der Familie, im Kollegium, im Unterricht und überall, wo wir mit ihnen Umgang haben, können wir uns als wahre Priestertumsträger erweisen, die die Macht des Priestertums so einsetzen, wie Gott es gelehrt hat. Die, wie ich finde, deutlichste Anweisung steht im 121. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. Der Herr mahnt uns in diesem Abschnitt, aus reinen Motiven zu handeln. Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden, als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe. Wenn wir junge Männer führen und Einfluss auf sie ausüben, dürfen wir das niemals tun, um unseren Stolz oder Ehrgeiz zu befriedigen. Wir dürfen nie mit dem geringsten Maß von Unrecht Nötigung ausüben. Das ist ein hoher Anspruch an uns als Vorbild für die Jugend. Ich habe solche Vorbilder erlebt, als ich Lehrer und Priester war. Mein Bischof und diejenigen, die unter ihm dienten, waren entschlossen, keinen von uns zu verlieren. Soweit ich es beurteilen konnte, beruhte ihre Entschlossenheit auf ihrer Liebe zum Herrn und zu uns und nicht auf egoistischen Gründen. Der Bischof hatte eine Methode. Jeder Berater, jedes Kollegiums sollte zu jedem jungen Mann, mit dem er an einem Sonntag nicht gesprochen hatte, Kontakt aufnehmen. Sie alle sollten nicht zu Bett gehen, bis sie mit dem Jungen gesprochen hatten, der gefehlt hatte, oder mit dessen Eltern oder einem guten Freund. Der Bischof versicherte ihnen, dass er nicht das Licht abschalten werde, wenn man ihn über jeden Jungen Bericht erstattet hätte. Ich glaube nicht, dass er es ihnen befahl. Er stellte einfach klar, dass er davon ausging, dass sie das Licht nicht ausschalteten, wenn sie Bericht erstattet haben. Er und diejenigen, die unter ihm dienten, machten viel mehr als nur über uns zu wachen. Sie zeigten uns durch ihr Beispiel, was es bedeutete, sich um die Schafe des Herrn zu kümmern. Keine Anstrengung war ihm oder denen, die uns in unseren Kollegen beistanden, zu groß. Durch ihr Beispiel lehrten sie uns, was es heißt, im Dienst des Herrn unermüdlich zu sein. Durch ihr Beispiel bereitete der Herr uns vor. Ich habe keine Ahnung, ob sie dachten, irgendeiner von uns würde jemand Besonderes werden. Aber so behandelten sie uns, indem sie bereit waren, einen hohen Einsatz zu bringen, um uns davon abzuhalten, den Glauben zu verlieren. Ich weiß nicht, wie der Bischof so viele Menschen dazu brachte, so hohe Erwartungen zu haben. Soweit ich sagen kann, geschah es mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe. Die Methode, die dieser Bischof einsetzte, würde mancherorts nicht funktionieren. Doch das unablässige Bemühen um jeden jungen Mann und das rasche Handeln brachten die Macht des Himmels in unser Leben. Das wird immer so sein. Es half den jungen Männern, sich auf die Zeit vorzubereiten, da Gott sie in ihrer Familie und in seinem Reich brauchte. Mein Vater war für mich ein Vorbild dafür, wie man gemäß den Lehren des Herrn im 121. Abschnitt die Hilfe des Himmels herabruft, um junge Männer vorzubereiten. Als ich noch jung war, war er manchmal von meinem Verhalten enttäuscht. Er ließ es mich wissen. Am Klang seiner Stimme konnte ich erkennen, dass er etwas Besseres von mir erwartet hatte. Er ging auf die Weise des Herrn vor, nämlich alsbald mit einer Deutlichkeit zurechtweisen, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisen, damit er nicht meint, du seist sein Feind. Selbst nach einer deutlichen Zurechtweisung wusste ich, dass mein Vater mich liebte. Seine Liebe schien sogar noch zuzunehmen, selbst wenn er seine strengste Form der Zurechtweisung einsetzte, nämlich einen missbilligen und enttäuschten Blick. Er führte mich und leitete mich an, aber niemals mit Zwang. Und ich bin sicher, dass sich die Verheißung, die wir in dem Buch Lehre und Bündnisse lesen, für ihn erfüllen wird. Sein Einfluss auf mich wird ihm zufließen für immer und immer. Sicher denken viele Väter und Priestertumsführer, wenn sie die Worte des 121. Abschnittes in Lehre und Bündnisse hören, dass sie sich verbessern müssen, um diesen Anspruch zu genügen. Mir geht es so. Erinnern Sie sich an Momente, als Sie ein Kind oder einen Jugendlichen mit aller Deutlichkeit zurechtgewiesen haben, aber aus einer Bewegung, die man nicht als Inspiration bezeichnen kann? Haben Sie Ihrem Sohn schon einmal etwas aufgetragen oder ein Opfer von ihm verlangt, zu dem Sie selbst nicht bereit waren? Reue kann es dazu anspornen, umzukehren und mehr dem Vorbild zu entsprechen, dass wir unserem Bund gemäß sein sollen. Wenn wir unseren Verpflichtungen als Väter und Priesterführer nachkommen, helfen wir der nächsten Generation, sich ihrer herrlichen Zukunft zu widmen. Sie werden besser sein als wir, so wie sie sich bemüht haben, noch bessere Eltern zu sein als ihre Eltern und noch bessere Priesterführer als die großartigen Brüder, die ihnen geholfen haben. Ich bete darum, dass wir entschlossen sind, uns jeden Tag darin zu verbessern, die heranwachsende Generation vorzubereiten. Jedes Mal, wenn ich eine Flasche mit geweihtem Öl sehe, werde ich mich an heute Abend erinnern, an den Wunsch, den ich jetzt empfinde, mehr zu tun, um mitzuhelfen, die jungen Männer für den Dienst und die Möglichkeiten, die auf sie warten, vorzubereiten. Ich erbitte einen Segen für sie, dass sie sich darauf vorbereiten. Ich bin überzeugt, dass Sie mit der Hilfe des Herrn und mit unserer bereit sein werden. Ich bezeuge, dass Gott der Vater lebt und dass Jesus Christus lebt und seine Kirche führt. Er ist für alle Priestertumsträger das vollkommene Vorbild. Präsident Thomas S. Monson hat alle Schlüssel des Priestertums auf der Erde inne und übt sie aus. Dass dies wahr ist, bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor für die schöne Musik und danken auch den Brüdern, die heute Abend zu uns gesprochen haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor »Rise up, O man of God«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Lance B. Wickman von den 70ern. Präsident Monson.
You're a wonderful sight.
Was für ein herrlicher Anblick sind Sie doch. Zumindest diejenigen von Ihnen, die ich sehen kann. Aber ich denke auch an all diejenigen, die per TV oder andere Varianten diese große Versammlung des Priestertums mitverfolgen. Wir sind als mächtige Körperschaft des Priestertums sowohl hier im Konferenzzentrum als auch an anderen Orten überall in der Welt zusammengekommen. Wir haben inspirierende Botschaften gehört. Davon kann ich wirklich Zeugnis geben und ich danke den Brüdern, die zu uns gesprochen haben. Ich fühle mich geehrt, bin jedoch auch demütig, dass ich nun zu Ihnen sprechen darf und bete, dass der Herr mich inspirieren möge. Als ich vor kurzem die Nachrichten im Fernsehen sah, merkte ich, dass viele der Berichte einander ähneln. Denn die Tragödien, von denen berichtet wird, sind im Grunde alle auf ein Gefühl zurückzuführen. Zorn. Der Vater eines Säuglings war festgenommen worden, weil er ihn misshandelt hatte. Mutmaßlich hatte das Geschrei des Babys ihm so wütend gemacht, dass ihm eins seiner Gliedmaßen und mehrere Rippen gebrochen hatte. Alarmierend war der Bericht, dass Banden immer gewalttätiger werden und auch die Zahl der darauf zurückzuführenden Morde stark angestiegen ist. Ein anderer Bericht handelte davon, dass eine Frau von ihrem Noch-Ehemann in rasender Eifersucht erschossen wurde, nachdem dieser sie mit einem anderen erwischt hatte. Dann gab es natürlich noch die üblichen Berichte von Kriegen und Konflikten in aller Welt. Ich musste an die Worte des Psalmisten denken. Steh ab von Zorn und lass den Grimm. Vor vielen Jahren rief ein junges Paar in meinem Büro an und fragte, ob es vorbeikommen könne, weil es meinen Rat brauchte. Die Eheleute deuteten an, dass etwas Schreckliches geschehen war und ihre Ehe ernsthaft in Gefahr sei. Wir vereinbarten einen Termin. Die Spannung zwischen den Eheleuten war deutlich, als sie mein Büro betraten. Die Geschichte entfaltete sich zunächst langsam, weil der Mann nur stockend sprach und die Frau leise weinte und sehr wenig zu dem Gespräch beitrug. Der junge Mann war von Mission zurückgekehrt und an einer angesehenen Universität im Osten der Vereinigten Staaten angenommen worden. Dort, in einer Universitätsgemeinde, hatte er seine zukünftige Frau kennengelernt. Sie studierte dort ebenfalls. Sie waren ein Jahr ein Paar. Als sie nach Utah kamen, im Salt Lake Temple heirateten und kurz darauf in den Osten zurückkehrten, um ihr Studium abzuschließen. Zu der Zeit, als sie mit ihrem Abschluss in der Tasche in ihren Heimatstaat zurückkehrten, erwarteten sie erstes Kind und der Mann hatte Arbeit auf seinem Fachgebiet. Die Frau brachte einen Jungen zur Welt. Das Leben meinte es gut. Als ihr Sohn etwa 18 Monate alt war, wollten sie einen Kurzurlaub machen und Angehörige besuchen, die ein paar hundert Kilometer entfernt wohnten. Zu dieser Zeit gab es kaum Kindersitze oder Sicherheitsgurte für Erwachsene, geschweige denn, dass man sie benutzte. Also saßen alle drei auf den Vordersitzen. Das Kind saß in der Mitte. Während der Fahrt geriet das Ehepaar in einen Streit. Nach all den Jahren weiß ich nicht mehr, worum es ging. Aber ich weiß noch, dass der Streit immer heftiger wurde und so ausartete, dass sie einander schließlich anschrien. Es ist verständlich, dass ihr kleiner Sohn zu weinen begann, was, wie der Mann sagte, seine Wut nur noch vergrößerte. Er verlor jede Beherrschung über sich, hob ein Spielzeug auf, das das Kind auf den Sitz fallen lassen hatte, und warf es nach seiner Frau. Jedoch verfehlte er sie. Stattdessen traf das Spielzeug seinen Sohn und führte dazu, dass dieser einen Hirnschaden erlitt und sein ganzes Leben lang behindert sein würde. Dies war eine der tragischsten Situationen, die mir jemals untergekommen waren. Ich gab ihnen Rat, machte ihnen Mut. Wir sprachen von Bindung und Verantwortung, dass man akzeptieren und vergeben muss. Wir sprachen davon, welche Zuneigung und Achtung in die Familie zurückkehren mussten. Wir lasen tröstliche Worte aus den Heiligen Schriften. Wir beteten zusammen. Ich habe zwar seit jenem Tag vor so langer Zeit nichts von ihnen gehört, doch hinter den Tränen trugen sie ein Lächeln, als sie mein Büro verließen. In all diesen Jahren habe ich gehofft, dass sie den Entschluss gefasst haben, zusammenzubleiben, getröstet und gesegnet durch das Evangelium Jesu Christi. Ich muss immer an sie denken, wenn ich diese Worte lese: Zorn ist für nichts eine Lösung. Er baut nichts auf, kann aber alles zerstören. Wir alle haben schon Zorn empfunden. Er kann aufkommen, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Er kann die Reaktion auf etwas sein, was man uns sagt. Wir empfinden ihn vielleicht, wenn sich jemand nicht so verhält, wie wir es wünschen. Er kommt vielleicht auf, wenn wir länger auf etwas warten müssen, als wir erwartet haben. Oder wir werden zornig, weil jemand etwas nicht aus dem gleichen Blickwinkel betrachten kann wie wir. Es scheint für Zorn schier unzählige Gründe geben zu können. Manchmal regen wir uns auf, weil wir uns einbilden, gekränkt oder ungerecht behandelt worden zu sein. Präsident Heber J. Grant, der 7. Präsident der Kirche, berichtete einmal, dass er als junger Erwachsener für einen Mann gearbeitet hatte, der ihm einen Scheck über $500 zukommen ließ und sich in einem Brief entschuldigte, dass er ihm nicht mehr zahlen konnte. Dann arbeitete Präsident Grant für einen anderen Mann. Und diese Arbeit, sagte er, sei 10-mal schwieriger gewesen, habe 10-mal mehr Einsatz verlangt und sehr viel länger gedauert. Dieser Mann schickte ihm einen Scheck über $150, Der junge Heber fühlte sich äußerst ungerecht behandelt. Zuerst war er beleidigt, dann sehr aufgebracht. Er erzählte einem älteren Freund davon, der ihn fragte, wollte dieser Mann dich denn beleidigen? Präsident Grant erwiderte, nein. Er hat meinen Freunden gesagt, er hätte mich sehr großzügig entlohnt. Da entgegnete der ältere Freund, wer etwas als Beleidigung auffasst, was nicht so gemeint ist, ist ein Dummkopf. Ende des Zitats. Der Apostel Paulus stellt in Epheser Kapitel 4, Vers 26 der Joseph Smith Übersetzung die Frage, könnt ihr zornig sein und nicht sündigen? Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ich frage, ist es möglich, den Geist des himmlischen Vaters zu fühlen, wenn wir zornig sind? Ich kenne kein Beispiel, wo das der Fall sein könnte. Im dritten Nephi im Buch Mormon lesen wir, und es soll unter euch keine Auseinandersetzungen geben, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des Streites ist. Denn er stachelt den Menschen das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten. Siehe, es ist nicht meine Lehre, den Menschen das Herz mit Zorn gegeneinander aufzustacheln, sondern es ist meine Lehre, dass derartiges hinweggetan werden soll. Wenn man zornig wird, gibt man dem Einfluss des Satans nach. Niemand kann uns zornig machen. Das ist unsere eigene Entscheidung. Wenn wir immer einen guten Geist bei uns haben wollen, müssen wir uns dafür entscheiden, nicht zornig zu werden. Ich bezeuge, dass dies möglich ist. Der Zorn, das Werkzeug des Satans, ist auf vielerlei Weise zerstörerisch. Ich glaube, die meisten von uns kennen die traurige Begebenheit von Thomas B. Marsh und seiner Frau Elizabeth. Bruder Marsh war einer der ersten Apostel der Neuzeit, die berufen wurden, nachdem die Kirche auf Erden wiederhergestellt war. Er wurde schließlich Präsident des Kollegiums der 12 Apostel. Als die Heiligen in Far West, Missouri lebten, beschlossen Thomas Marshs Frau Elizabeth und ihre Freundin Schwester Harris, ihre Milch zusammenzutun, damit sie mehr Käse herstellen konnten, als es sonst möglich gewesen wäre. Damit es gerecht dabei zuging, kam sie überein, die Milch nicht zu entrahmen, sondern den Rahmen in der Milch zu lassen. Der Rahmen bildete sich erst, wenn mit dem Melken fast fertig war und war fetthaltiger. Schwester Harris hielt sich an die Vereinbarung, aber Schwester Marsh, die besonders guten Käse herstellen wollte, hob von jeder Kuh einen halben Liter Rahmen auf und schickte Schwester Harris die entrahmte Milch. Das führte zu einem Streit zwischen den beiden Frauen. Als sie die Auseinandersetzung nicht bereinigen konnten, sollten sich die Heimlehrer der Sache annehmen. Diese kamen zu dem Schluss, dass Elizabeth Marsh sich nicht an die Übereinkunft gehalten hatte. Sie und ihr Mann waren über diese Entscheidung erbost und die Angelegenheit wurde dem Bischof für ein kirchliches Gerichtsverfahren vorgelegt. Das Bischofsgericht entschied, dass es falsch gewesen war, den Rahmen einzubehalten und dass Schwester Marsh gegen die Vereinbarung mit Schwester Harris verstoßen hatte. Thomas Marsh legte Berufung beim Hohen Rat ein und die Männer in dem Rat bestätigten die Entscheidung des Bischofs. Daraufhin legte er Berufung bei der ersten Präsidentschaft der Kirche ein. Joseph Smith und seine Ratgeber prüften den Fall und bestätigten die Entscheidung des Hohen Rats. Elder Thomas B. Marsh, der die ganze Zeit hinter seiner Frau gestanden hatte, wurde mit jeder neuen Entscheidung zorniger. So zornig, dass er sogar vor einem Friedensrichter unter Eid aussagte, die Mormonen seien dem Staat Missouri feindlich gesinnt. Dieser Eid der stattlichen Erklärung führte dazu oder trug zumindest dazu bei, dass Gouverneur Lilburn Box den grausamen Ausrottungsbefehl erließ, durch den über 15.000 Heilige aus ihren Häusern vertrieben wurden, was schreckliches Leid nach sich zog und weshalb viele ihr Leben lassen mussten. All das war die Folge eines Streits über den Austausch von Milch und Rahmen. Nach 19 Jahren des Grolls und des Verlusts zog Thomas B. Marsh ins Salzseetal und bat Präsident Brigham Young um Vergebung. Bruder Marsh schrieb auch an Heber C. Kimball, den ersten Ratgeber der ersten Präsidentschaft, welche Lektion er gelernt hatte. Bruder Marsh schrieb: Der Herr ist gut ohne mich ausgekommen und hat durch mein Weggehen nichts eingebüßt. Doch was habe ich dabei verloren? Reichtümer, größere Reichtümer als die ganze Welt oder viele Planeten wie dieser jemals hervorbringen könnten. Dazu passen die Worte des Dichters John Greenleaf Whittier: Von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten, es hätte sein können. Meine Brüder, wir alle sind anfällig für diese Gefühle, die, wenn sie nicht gezügelt werden, zum Zorn führen können. Wir erleben Verdruss, Ärger oder Feindseligkeit. Und wenn wir es wollen, verlieren wir die Beherrschung und sind zornig auf andere. Welch Ironie, dass diese oft zur eigenen Familie gehören. Die Menschen, die wir eigentlich am meisten lieben. Vor vielen Jahren las ich in einer Zeitung die folgende Meldung von Associated Press. Ein alter Mann enthüllte bei der Beerdigung seines Bruders, mit dem er vom frühen Mannesalter an in Canisteo, Stadt New York, eine kleine Hütte mit nur einem Zimmer bewohnt hatte, dass sie nach einem Streit das Zimmer mit einem Kreidestrich in zwei Hälften geteilt und seither weder diese Linie überschritten, noch ein Wort miteinander gesprochen hatten. Und das 62 Jahre lang. Ende des Zitats. Überlegen Sie einmal, was für Folgen dieser Moment des Zorns hatte. Welch eine Tragödie. Mögen wir uns immer, wenn wir diese Entscheidung treffen müssen, bewusst entschließen, nicht zornig zu werden und die schroffen, kränkenden Bemerkungen, zu denen wir vielleicht versucht sind, nicht auszusprechen. Mir gefällt der Text des Liedes von Elder Charles W. Penrose, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem Kollegium der 12 Apostel und der ersten Präsidentschaft angehört hat. Schule dein Gefühl, o Bruder, zügle deine Heftigkeit. Lass vom Bösen nie dich zwingen. Brauche Weisheit alle Zeit. Macht allein stets wirst du finden in dem ruhigen Gemüt. Zorn zerstört die besten Werke, macht das klarste Denken trüb. Jeder von uns trägt das Priestertum Gottes. Der Eid und Bund des Priestertums gilt für uns alle. Jedem, der das melchisedekische Priestertum trägt, wird damit gesagt, dass es ihm obliegt, Gottes Gesetze treu zu befolgen und die Berufung groß zu machen, die ihm übertragen werden. Jedem Träger des aaronischen Priestertums wird gesagt, welche Pflichtenaufgaben auf ihn warten, damit ihr euch hier und jetzt darauf vorbereiten könnt. Der Herr beschreibt den Eid und Bund des Priestertums wie folgt: Denn diejenigen, die treu sind, so dass sie diese zwei Priestertümer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, so dass sich ihr Körper erneuern wird. Sie werden Söhne Moses und Aarons und Nachkommen Abrahams und die Kirche und das Reich und die Auserwählten Gottes. Und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich, spricht der Herr. Denn wer meine Knechte empfängt, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines Vaters Reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Brüder, große Verheißungen erwarten uns, wenn wir dem Eid und Bund dieses kostbaren Priestertums, das wir tragen, treu sind. Mögen wir würdige Söhne unseres himmlischen Vaters sein. Mögen wir unserer Familie immer ein Vorbild sein und getreu alle Gebote befolgen, damit wir gegen niemanden Feindseligkeit hegen, sondern Friedensstifter sind und immer an die Ermahnung des Heilands denken. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Dies ist meine Bitte und mein Gebet am Ende dieser großartigen Priestertumsversammlung. Das ist auch mein demütiges und aufrichtiges Gebet. Ich liebe Sie, Brüder, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele. Und ich erflehe die Segnung des himmlischen Vaters für Sie alle, dass er Sie segnen möge in Ihrem Leben, in Ihrer Familie, im Herzen, in Ihrer Seele, im Namen Jesu Christi. Amen. Unser geliebter Vater, der du bist im Himmel, wir sind an vielen Orten heute Abend versammelt. Wir kommen jetzt zusammen am Ende dieser bemerkenswerten Versammlung, die wir im Geiste der Liebe und Einigkeit verlebt haben, und bringen dir unsere tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck für die Weisheit und die gute Anwendbarkeit der Sachen, die wir heute Abend vernommen haben. Aber vor allem danken wir dir für die schöne Macht des Geistes, der unsere Seele erfüllt hat. Wenn wir nun von dieser Versammlung weggehen, bitten wir dich, dass wir weiter darüber das nachdenken werden, was wir vernommen haben, dass wir sicher nach Hause fahren können und dass das, was wir dann tun werden, widerspiegeln möge, was wir hier gehört und auch empfunden haben. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir Männer Gottes sein können, dass wir das Priestertum tragen. Bitte segne uns, dass wir aufgrund dessen, was wir heute hier erlebt haben, besser sein werden als vorher. Wir bitten dich, dass wir wahrlich Ehrenmänner sein mögen, die rechtschaffen sind. Nun beenden wir diesen Gottesdienst im Geiste der Liebe und Dankbarkeit und im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen.